HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Auf einmal gab es diesen lauten Krach, der wie eine Explosion klang. Alle blieben stehen und drehten sich um. Irgendjemand rief, das ist eine Bombe. Und dann rannten alle los.
My thoughts are very much with those that have been injured and lost their lives and their loved ones at this terrible time.
They are the very few, but we are the many. We are Manchester.
Brexit means Brexit. Aber wenn das der Fall ist, dann ist es auch der Fall für Schottland, dass Remain means Remain.
Slowly but surely, English is losing importance.
No deal for Britain is better than a bad deal for Britain.
The question is that there shall be an early parliamentary general election.
So join me on this journey.
Begleiten Sie mich auf dieser Reise, auf der ich Großbritannien anführe. Stärken Sie meine Hand, wenn ich für Großbritannien kämpfe. Und stehen Sie an meiner Seite bei dem, was ich für Großbritannien erreichen werde.
Stand with me as I deliver for Britain.
David Bowie, Battle for Britain. Was hat mehr Wucht als ein Anschlag auf Kinder und Jugendliche? 22 Menschen sind tot, das jüngste Opfer war gerade mal 8 Jahre alt, mehr als 60 Menschen wurden verletzt. Ein Anschlag, den der IS für sich reklamiert und er hat dabei die maximale Schockwirkung eingepreist. Gerade jetzt, wo Großbritannien ohnehin schon so herausgefordert ist. Letzten Monat hat Premierministerin May Neuwahlen durchgesetzt, 3 Jahre früher als regulär vorgesehen. Durch einen Wahlsieg will sie sich den nötigen Rückhalt verschaffen für die harten Brexit-Verhandlungen mit Brüssel. Dafür müssen alle Kräfte aufgeboten werden auf der Insel, die wieder getroffen wurde und deren Zukunft im Ungewissen liegt außerhalb der Europäischen Union. Terror in Zeiten des Umbruchs, Großbritannien vor der Wahl, unser Thema heute Abend in HR2, der Tag. Der Anschlag in Manchester wurde mutmaßlich begangen von einem Sohn libyscher Flüchtlinge, geboren in England. Hatte er Helfer? Ein Netzwerk? Davon jedenfalls geht die Polizei aus und hat 3 weitere Verdächtige festgenommen. Die Terrorwarnstufe ist auf dem höchsten Level, das bedeutet überall Polizisten und Soldaten. Stefanie Pieper.
Normalität ist noch nicht wieder eingekehrt in Großbritannien nach dem schrecklichen Anschlag von Manchester. Im Gegenteil, die Anspannung ist spürbar, die anhaltende Terrorgefahr sichtbar. Denn Operation Tempora ist angelaufen. Das heißt, uniformierte Soldaten patrouillieren etwa im Regierungsviertel in Westminster. Der traditionelle Wachwechsel am Buckingham-Palast fällt aus, sicherheitshalber. Auf dem höchsten Niveau, kritisch, liegt jetzt die Terrorwarnstufe. Weitere Anschläge nicht ausgeschlossen. Innenministerin Amber Rudd.
Es wird militärisches Personal eingesetzt, das die Polizei an einigen Orten unterstützt, sodass die Polizei wiederum anderswo ihre Präsenz erhöhen kann. Wir haben heute, wie von der Polizei angefordert, 984 Soldaten im Einsatz. Sie werden zunächst in London eingesetzt, aber auch im Rest des Landes, wenn nötig. Zu Salman Abedi, dem mutmaßlichen Attentäter, gibt es viele Fragen und wenig Antworten. Hatte er Hilfe? Wenn ja, von wem und wo? Und warum konnten die Sicherheitsbehörden den Anschlag nicht verhindern, obwohl Abedi den Geheimdiensten zumindest aufgefallen war? Angeblich ist der 22-Jährige erst vor wenigen Tagen nach Manchester zurückgekehrt, aus Libyen, wo er sich wochenlang aufgehalten haben soll. Seine Eltern stammen aus dem nordafrikanischen Land. Der Polizeichef von Manchester, Ian Hopkins, bestätigte, dass die Ermittler ganz klar ein Netzwerk untersuchen.
I think it's very clear that this is a network that we are investigating and as I've said it continues at a pace there's extensive investigations going on.
Die Polizei hat insgesamt 4 Männer festgenommen, einer davon ist Abedis Bruder. Was ihnen zur Last gelegt wird, dazu äußerte sich der Polizeichef nicht. Die Ermittler durchsuchen weiter ein Gebäude in der Innenstadt von Manchester. Spekulationen, dass hier jene Bombe gebaut wurde, die der Attentäter am Montagabend detonierte, kommentierte Hopkins nicht. Ob der Täter den Sprengsatz selbst gebaut hat und wenn nicht, wer ihn unterstützt hat, steht im Fokus der Ermittlungen. Dazu der Sicherheitsexperte Raffaello Pantucci.
Entscheidend wird sein, mehr über diesen Sprengsatz zu erfahren. Auch wenn er vielleicht kein Hightech war, so hat die Bombe doch leider funktioniert. Denn sie ist ja hochgegangen und hat sehr viele Menschenleben gekostet. Dazu gehört technisches Wissen. Und die Frage ist, woher das kam.
Unter Berufung auf britische Ermittler sagte der französische Innenminister, Abedi sei in der Vergangenheit wahrscheinlich auch nach Syrien gereist und soll Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat gehabt haben. Offiziell bestätigt ist dies nicht. Ein Nachbar der Familie Abedi im Süden Manchesters beschreibt den mutmaßlichen Attentäter so.
Er war eigentlich ganz nett, hat im Gespräch meist gelächelt. Aber das ist auch schon alles, was ich über ihn sagen kann. Ich habe ihn in der Moschee gesehen, aber sonst weiß ich nichts über sein Leben.
Einige Eltern haben bereits traurige Gewissheit, dass ihr Kind nie mehr nach Hause kommen wird. Andere bangen und hoffen noch. Wie der Polizeichef von Manchester sagte, werden sich die Obduktionen der 22 bei dem Anschlag Getöteten noch einige Tage hinziehen. Man habe inzwischen die Familien aller Opfer, unter denen viele Teenager sind, informiert. Einige sind schwer verletzt. Bei dem Attentat kam auch eine Polizistin ums Leben. Sie war nicht im Dienst, sondern hatte mit ihrer Familie das Konzert der Sängerin Ariana Grande besucht. Die Solidarität in Manchester ist groß, die Trauer auch.
Und nach dem Attentat von Manchester folgte dann eine Dramaturgie, die wir schon kennen von den vielen anderen Anschlägen der vergangenen Jahre in Europa. Die Tat wird verurteilt. Es folgt der Versuch, tröstende Worte zu sprechen, die das Grauen aber eigentlich nicht fassen können. Dann der Appell, wir alle dürfen und werden uns nicht einschüchtern lassen. Ähnlich entschlossen klang denn auch Theresa May. Aber ist das eine Botschaft, die vom Verstand bis zum Herzen vordringt? Wir haben einen Deutschen gefragt, der die Stimmungs- und Gefühlslage vor Ort miterlebt, Reinmar Hager. Er ist Juniorprofessor am Fachbereich Evolutionsbiologie an der Universität Manchester. Und wir wollten von ihm wissen, was ihm durch den Kopf geht nach diesem Anschlag.
Nun, zuerst mal ist man natürlich sehr schockiert, wenn so etwas passiert in der Nachbarschaft, die man ja sehr gut kennt. Und man fragt sich wirklich, hätte das einen selber auftreffen können? Aber gleichzeitig geht man auch relativ schnell zum Business as usual über. Man sieht natürlich die Hilfsbereitschaft der Menschen hier und aber schaut sich auch gleichzeitig natürlich an, wie das Leben weitergeht. Und die einhellige Meinung ist, dass man durch das Terrorattentat sein jetziges Leben eigentlich nicht verändern lassen sollte.
Es waren ja viele Kinder und Jugendliche angereist, teilweise aus dem ganzen Land, dann begleitet von ihren Müttern oder Vätern oder in Gruppen, um ihr Teenie-Idol Ariana Grande zu erleben in dieser Riesenhalle. Sie sind selbst Vater, da ist ja dann sicherlich schnell der Gedanke, es hätte auch mein Kind treffen können.
Das ist richtig, obwohl mein Sohn ist gerade erst 2 Jahre alt, also er geht noch nicht zu den Konzerten, aber natürlich kann man ganz besonders mitfühlen mit den Eltern, die ihre Kinder verloren haben und ich denke mir sicher, dass das Teil der Absicht war des Terrorattentäters, diese Gefühle auszufüllen.
So ähnlich wie bei dem Anschlag auf das Bataclan in Paris war das ja wieder ein Angriff auf unsere Lebensfreude, auf ausgelassenes Feiern, auf unsere Freiheit, das tun zu können. Macht Ihnen das persönlich ein ungutes Gefühl?
Ja, also man denkt vielleicht zweimal drüber nach, zu großen Veranstaltungen zu gehen, aber tatsächlich habe ich, selbst wenn ich mit meinen Kollegen spreche, noch niemanden getroffen, der also irgendetwas abgesagt hat oder nicht zu irgendwelchen größeren Konzerten oder Veranstaltungen geht.
Manchester war ja schon einmal Ziel eines Angriffs, das war 1996, da zündete die IRA eine Bombe. Die hatte eine solche Wucht, dass mehr als 200 Menschen verletzt wurden und von Autos nur noch Teile übrig blieben, die so groß waren wie eine Zigarettenschachtel. Richtig. Damals wie heute haben viele Menschen gesagt, wir bieten dem Terror die Stirn, wir lassen uns das nicht gefallen. Kann man diese Anschläge miteinander vergleichen?
Ja, also in dem Effekt vielleicht schon und in der Reaktion der Leute. Damals wie heute hat man eine große Hilfsbereitschaft gesehen und damals und wie heute ist Manchester auch zusammengekommen. Das hat man ja auch gestern gesehen bei der Versammlung auf dem Albert Square und so spontane Feierveranstaltungen, dass die Leute sich eben nicht abbringen lassen von ihrem Lebensstil und eben auch nicht dem Zweck des Terrorattentäters folgen dann.
Manchester ist ja eine Stadt, die früher mal bekannt war als Weltkapitale der Textilindustrie. berüchtigt für Kloaken und für Ausbeutung. Das ist lange her. Inzwischen gilt Manchester als Kulturspot im Norden, quirlig, sprudelnd mit vielen Museen, auch in spektakulären Neubauten, zum Beispiel an den alten Docks. Denken Sie, Manchester wird nun zurückgeworfen durch den Anschlag?
Das glaube ich nicht, das ist sehr unwahrscheinlich. Also wenn man sich anschaut, was nach dem ersten Terroranschlag in 1996 passiert ist, der Wiederaufbau der Innenstadt, das hat ja fast quasi sogar einen Wiederaufbau angespornt und inzwischen ist Manchester auf einem so großen aufstiegenden Pfad, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte.
Und wenn wir von Manchester aus die Perspektive weiten, was macht dieser Anschlag möglicherweise mit dem ganzen Land?
Ja, man macht sich natürlich immer Gedanken, verändert das jetzt die politische Landschaft, werden mehr Leute vielleicht zu rechtsradikalen Parteien getrieben, nicht? Wir haben ja nun die Wahlen, die im Juni ankommen, und man denkt schon darüber nach, aber die Leute sind im Grunde ziemlich rational, darüber muss man ganz klar sagen. Man nimmt das nicht gelassen, das ist nicht richtig, aber man sieht das genauso, wie es ist. Es ist ein Terroranschlag, der eben dafür sorgen sollte, dass man die Gemeinschaften spaltet, und das wird nicht passieren, und deshalb habe ich also auch keine großen Bedenken, dass das weitere Auswirkungen auf die politische Landschaft hat. Vielleicht gewinnen die Konservativen ein wenig davon, weil sie Stabilität versprechen, aber ich glaube, das ist minimal.
Reinmar Hager, Juniorprofessor an der Universität Manchester, und über diese Auswirkungen sprechen wir dann später in der Sendung noch intensiver. Der Anschlag hat eine Stadt getroffen, die einmal den Ruf hatte, ein runtergerockter Industriestandort zu sein. Völlig falsch, schreibt Merle Streck, die in Manchester studiert und von dort aus für den Stern eine Reisereportage geschrieben hat. Aus der stammen die folgenden Passagen, und in denen beschwört die junge Autorin ein Lebensgefühl, das vor 2 Tagen noch ganz unbeschwert war. Sie beginnt mit ihrer Ankunft, ihrem ersten Tag in Manchester.
Meine Mutter hatte sich fest vorgenommen, nicht zu weinen, als sie mich vor dem Studentenwohnheim absetzte. Wir beide hatten uns das vorgenommen. Ich wusste zwar schon seit Monaten, dass ich nach Manchester ziehen würde, aber Angst hatte ich trotzdem. Viel Gutes hört man in Deutschland nicht über diese Stadt. Man hört vor allem alte Industriestadt, hässlich, Regen. Ein paar Monate später habe ich mich an die oft abfälligen Sprüche gewöhnt. Manchester hat mich umgehauen. Jede Stadt hat hässliche Ecken. In Hamburg regnet es auch ständig. Und ja, Manchester ist eine alte Industriestadt und sie war heruntergekommen. Und vielleicht trägt auch Friedrich Engels eine kleine Mitschuld am schlechten Ruf meiner Stadt in Nordengland. Vor 160 Jahren veröffentlichte er sein berühmtes »Die Lage der arbeitenden Klasse in England«. Er schrieb seine Eindrücke nieder, hauptsächlich aus Städten wie Manchester und Leeds. Engels dokumentierte die Einkommensunterschiede, den Mangel an Hygiene und die Überbevölkerung in den Slums und kam zu einem ziemlich vernichtenden Schluss. Ich glaube, den meisten Reisenden fällt die Kleinheit und Zartheit der Statur und die Blässe auf, die man so allgemein in Manchester findet. Heute ist Manchester das Gegenteil von blass. Die Stadt ist jung, lebendig, kreativ und stolz auf ihre Geschichte, der man überall begegnet. Das Symbol der Arbeiterbiene ist beispielsweise im beeindruckenden Mosaikboden des Rathauses wiederzufinden. Die Biene verfolgt den Besucher aber auch sonst quer durch die Stadt, auf Laternenpfählen, Pollern, Bürgersteigen. Die Biene repräsentiert Manchesters große Rolle im Wirtschaftssystem des Königreichs. Außerdem, alte Textilfabriken und Markthallen wurden in Hotels, Kinos oder Restaurants umgebaut.
Merle Streck für das Reisemagazin des Stern. Als ob Großbritannien nicht gerade schon genug Herausforderungen hätte. Am 8. Juni wird das Parlament gewählt, das ist in 15 Tagen. Der Wahlkampf wurde wegen des Anschlags nun aber erstmal ausgesetzt. Dennoch dürfte die Wahlsiegerin schon feststehen, und das ist Theresa May mit ihren Konservativen, den Tories. Die lagen bislang rund 20% vor Labour, wenngleich dieser uneinholbare Vorsprung gerade dabei ist, ein bisschen zu schmelzen. Sollten die Tories gewinnen, dann wird May also die Brexit-Verhandlungen in Brüssel leiten, nur 11 Tage nach der Wahl. Und bei denen geht es für die Konservative um nicht weniger als um eine Zeitenwende. Sie will Großbritannien bestmöglich aus der EU führen, also am meisten Westen für das Königreich rausschlagen. Dafür braucht May ein Mandat. Sie will eine starke und stabile Führung. Strong and stable, wie sie mantraartig wiederholt. Mit den Neuwahlen tut sich für die Machtpolitikerin nun also eine Chance auf, ein Momentum. Und das nutzt sie auch, kurz entschlossen, aber eben entschlossen.
I have only recently and reluctantly come to this conclusion.
May stellt sich und ihren Brexit-Kurs also zur Wahl. Zu günstig scheint der Moment für sie und ihre Regierung, zu schwach wirkt die Opposition. In den Meinungsumfragen liegen die Konservativen meilenweit vor der Labour-Party. Noch besser steht die Premierministerin persönlich da, im direkten Vergleich mit Labour-Chef Jeremy Corbyn. May zielt mit ihrer Neuwahl auf alle Brexit-Kritiker, alle EU-Anhänger unter den Abgeordneten. Die Oppositionspolitiker von Liberaldemokraten und schottischer Nationalpartei wollten sie davon abhalten, ihren Job zu machen, so May. Und jede Stimme für die Konservativen werde ihnen dies erschweren.
Every vote for the Conservatives will make it harder for opposition politicians who want to stop me from getting the job done.
Die langjährige Innenministerin May war im vergangenen Sommer nach dem Brexit-Votum und dem Rücktritt von David Cameron aus dem Tory-internen Machtkampf als Siegerin hervorgegangen und führt seitdem Partei und Regierung, bislang aber ohne eigenes Mandat. Vor dem Volksentscheid war May, wenn auch halbherzig, für den EU-Verbleib. Danach nahm sie Kurs auf einen harten Brexit, angetrieben von den Hardlinern in ihrer Partei. Großbritannien wird also einen klaren Bruch mit der EU vollziehen, auch den europäischen Binnenmarkt verlassen, nicht halb drinnen, halb draußen sein.
Not partial membership of the European Union or anything that leaves us half in, half out.
Der Brexit-Brief ist abgeschickt und May hofft, mit einem klaren Wahlsieg im Rücken in die erste Verhandlungsrunde zu gehen. Sie muss gleichwohl aufpassen, dass nicht das Vereinigte Königreich an ihrer Vision des EU-Ausstiegs zerbricht. In Schottland droht ein neues Unabhängigkeitsreferendum. In Nordirland können sich die zerstrittenen Parteien nicht auf eine Regionalregierung einigen. Messen werden die Wähler, die Regierungschefin, voraussichtlich vor allem an ihrer Marschroute für den EU-Austritt. Dieser Mann aus Yorkshire im Norden Englands meint, Mays Entscheidung, das Volk jetzt an die Urnen zu rufen, sei mutig, denn sie spiele mit hohem Einsatz.
I think it's a very brave and bold decision that she's made to go for a general election. Across the country, I think it is more of a gamble.
Wenig wissen die Briten bislang über das Privatleben ihrer Premierministerin. Sie liebt die Berge, sie kocht gern und sie würde ein Abonnement des Modemagazins Vogue als Luxusartikel mit auf eine einsame Insel nehmen. Am 8. Juni wird sich zeigen, ob die britischen Wähler Theresa May dorthin schicken oder nicht.
Und dass Theresa May überhaupt Neuwahlen anberaumt, das hat viele auf der Insel doch ziemlich kalt erwischt. Der BBC-Korrespondent verhaspelte sich bei dieser Eilmeldung im April, denn bislang hatte May ja immer beteuert, nein, keine Neuwahlen. Das Land brauche nach dem aufwühlenden EU-Referendum Stabilität. Dann der plötzliche Sinneswandel. Und er brachte ihr bei britischen Journalisten bei einigen den Ruf der Umfallerin ein, wobei die Vorteile von Neuwahlen für May klar überwiegen dürften. Die Ausgangslage vor einem Jahr war ja die, der frühere Tory-Chef Cameron hatte sich mit dem Brexit-Referendum verzockt. Auf einmal gab es da ein Machtvakuum, das May alsbald füllte. Sie folgte ihm nach als Regierungs- und Parteichefin in einem, war aber nie vom Volk gewählt, sondern lediglich von der Partei bestimmt, also ohne Wählerauftrag, ohne Mandat, wie ihre Kritiker ihr vorwerfen. Nun, nach 9 Monaten im Amt, kann May als wahre Volksvertreterin in die Wahlen ziehen. Sie selbst spricht von ihrem eigenen Wahlprogramm.
Today, as we face this critical election for our country, I launch my manifesto for Britain's future.
My Manifesto, sagte sie. Katharina Slocik ist Korrespondentin in der Handelsblatt-Redaktion in London. Wir haben mit ihr gesprochen und sie gefragt, wer tritt denn da nun eigentlich an im Juni? Theresa May oder die Tories?
Theresa May hat gemerkt und die Umfragen auch richtig interpretiert, dass die Tories selber gar nicht so beliebt sind, aber dass sie beliebt ist und dass sie eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, die ihre Partei nicht hat. Und das versucht sie zu nutzen und stellt daher sich selbst stark in den Mittelpunkt. Sie ist davon zuletzt ein bisschen abgewichen. Sie sprach zwar noch von ihrem Wahlprogramm, aber ihr ist durchaus klar, dass sie bestimmte Ziele, die sie in ihrem Wahlprogramm formuliert, nicht alleine ohne Unterstützung ihrer Partei wird durchsetzen können.
Jetzt läuft wohl alles zu auf May. Mit ihr wird Brüssel noch jahrelang ringen. Deshalb möchten wir gerne wissen, mit wem die EU und mit wem wir es dann ja auch zu tun bekommen. Wer ist diese Frau? Wir haben eben gehört, sie würde gerne auf eine einsame Insel eine Vogue mitnehmen oder ein Vogue-Abo. Sie hat ganz offensichtlich ein Faible für extravagante Schuhe. Sie gilt als wahnsinnig diszipliniert, liest bis in die Nacht hinein Akten. Ansonsten erscheint sie als Mensch aber eher farblos.
Also die Dinge, die Sie jetzt schon genannt haben, also sie geben eher schon Konturen. Und sie ist jemand, der nicht unbedingt sofort und spontan entscheidet, sondern wirklich sehr lange prüft, abwägt, sich alle möglichen Argumente im Vorfeld durchliest. Sie ist jemand, der jetzt nicht einem bestimmten Lager zugehört. Sie hat einen kleinen Kreis von Vertrauten, mit denen sie sich umgibt und mit denen sie Dinge bespricht. Sie gehört nicht irgendwie einer Clique an, was schon damit zu tun hat, dass sie jetzt nicht wie Cameron und auch wie Osborne, also die früheren Politiker in der früheren Regierung, an einer dieser Elite-Universitäten da einer Clique angehörte, sondern eher so ein bisschen so ein Einzelgänger war. Aber wenn man sich diese 6 Jahre anschaut, dann hat man schon das Gefühl, da ist jemand, der sehr gerne Dinge kontrolliert, der jetzt nicht irgendwie sehr emotional ist, sondern eher sehr, sehr analytisch, schon jemand, der zum Teil sehr, sehr vorsichtig ist. Sie hat aber gerade zuletzt keine Probleme gehabt, einiges aus ihrem Privatleben auszuplaudern, ist auch mit ihrem Mann in einer Fernsehsendung aufgetreten, hat deutlich gemacht, er übernimmt die typischen männlichen Aufgaben im Haushalt, trägt den Müll weg und solche Dinge, sie kümmert sich um den Rest. Also sie öffnet sich zu einem gewissen Grad, aber sie ist halt jetzt nicht so einer, der jetzt wirklich in der Menschenmenge auftaut und Witze macht und die Leute umgarnt und mit Scham gegenübertritt.
Kontrolliert, haben Sie eben gesagt. Kontrolliert ist ja auch Ihre Sprache. Es soll Menschen auf der Insel geben, die anfangs mal mitgezählt haben, wie oft Theresa May die immer gleichen Formulierungen abspult. Dieses berühmte Strong and Stable zählt dazu. Da wirkt sie fast wie ein Roboter.
Ja, das tut sie, wie so ein Sprechautomat. Es ist wohl zum Teil ihrem Kampagnenchef geschuldet, der da gewisse Botschaften bei den Wählern deutlich machen will, und die kommen auch an, wenn sie die immer wieder wiederholt. Sie hatte ja am Anfang diese Formel Brexit heißt Brexit, wo ja auch keiner mehr so genau wusste, was eigentlich damit gemeint ist, aber was sie auch immer wiederholte und wo sich die Leute mit zufrieden stellten. Von diesem Strong und Stable sieht zuletzt aber ab. Sie hat am Montag ein Interview gegeben, ein halbstündiges in der BBC. Da hat sie Strong und Stable Leadership nur ein einziges Mal benutzt. Und dass die Leute Strong und Stable jetzt inzwischen abwandeln zu Weak and Wobbly, schwach und schwankend, und da ihre Witze drüber machen. Offenbar wollte sie den Leuten diese Vorlage nicht mehr geben.
May ist ja zäh, eine Machtpolitikerin. Sie wollte schon mit 12 Jahren Politikerin werden, hat sich durchgekämpft, eine Einzelkämpferin. Gleichzeitig werden wir den Eindruck nicht los, dass May im Grunde eher eine Sachbearbeiterin ist als eine Visionärin. Aber gerade eine Visionärin, die bräuchte man jetzt vielleicht in dieser großen Zeit des Umbruchs. Wie ist da Ihr Empfinden?
Sie ist durchaus beides. Wenn Sie sich das Parteiprogramm genau durchlesen, dann sind da schon ein paar Ideen dabei, die sehr stark von dem abweichen, wie man die Tory-Partei lange kannte. Also sie hat ihrer Partei schon sehr früh, schon im Jahr 2002 mal vorgeworfen, sie sei the nasty party, und das könne nicht mehr sein, dass sie so kaltherzig den Wählern gegenüber ankomme, und es könne auch nicht mehr sein, dass die Tories diesen Ruf haben, dass man die Reichen nur noch reicher mache, die Armen nur noch ärmer. Also sie hat da schon eine Vision, und es gibt hier diesen Begriff des Mayism um ihre Ideologie, die man so ein bisschen als sehr sozialen Konservatismus beschreiben kann. Diese Visionen sind zum Teil nicht besonders ausgereift, es ist auch nicht klar, wie sie gewisse Dinge finanzieren will. Also man hat schon das Gefühl, einiges ist nicht zu Ende gedacht, es gibt Ansätze, man will hier was bewegen, man will das Land verändern. Aber wie das dann am Ende wirklich passieren soll, vor allem angesichts dieser Riesenaufgabe, die der Brexit mit sich bringt, das ist unklar.
May betont ja immer wieder gerne, dass sie dieses Land der 52er und 48er, das ist eine Anspielung auf das Ergebnis des Referendums, wieder vereinen und versöhnen möchte. Gleichzeitig drischt sie aber drauf auf die vermeintliche Elite, die sogenannten Anywheres, also die Überall- und Nirgends-Gruppe, die liberalen Weltbürger aus London. Befeuert May auf diese Weise nicht erst die Spaltung des Landes?
Zu einem gewissen Grad, aber zu einem gewissen Grad ist die Spaltung schon da. Also sie wendet sich ja gegen das Establishment in London, in den Großstädten, die sich als international sehen, die halt die Einwanderung hier nicht einschränken wollen. Und da befeuert sie die Spaltung. Aber es gibt nun mal eine große Gruppe dieser Menschen in Nordengland, die sich einfach nicht repräsentiert fühlen von der Politik bisher, die einfach das Gefühl hatten, es ist völlig egal, was sie tun und wen sie wählen, auf ihre Bedürfnisse wird überhaupt nicht Rücksicht genommen. Und da bemüht sie sich schon, diesen Menschen eine Stimme zu geben und denen zumindest das Gefühl zu geben, ich kenne eure Sorgen und ich nehme eure Sorgen ernst und ich will was dagegen tun. Ihre Taten, also sie lässt da noch keine großartigen Taten folgen, aber sie hat eine gewisse Glaubwürdigkeit, so dass ihr die Menschen bislang noch ihre Fehler verzeihen und weiterhin dran glauben, dass da jemand für ihre Interessen kämpft.
Ein Kollege von Ihnen von der Süddeutschen Zeitung hat May mal als Eiskönigin bezeichnet. Sie führt nicht mehr ein Cool Britannia an, sondern ein Cold Britannia. Wie eisig ist es denn inzwischen auf der Insel?
Diese Kälte, die May versprüht, die ist wahrscheinlich dadurch da, dass sie so kontrolliert daherkommt und sehr, sehr, also sie hat diesen Blick im Gesicht, da denkt man immer, oh, ich möchte jetzt nicht mit ihr Ärger bekommen oder so. Aber die Menschen, die sehen das nicht negativ. Die sagen, da ist irgendwie eine, die energisch ihr Ziel vor Augen hat und es nicht aufgeben wird. Und diese Kälte, die sie versprüht, das kann möglicherweise ganz gut sein in den Verhandlungen mit Brüssel. Denn dann wird sie denen zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann wird sie irgendwie deutlich machen, dass sie sich nicht an der Nase herumführen lassen wird und nicht weiter bereit ist, da Milliarden in den EU-Haushalt einzuzahlen.
Katharina Slocik, Korrespondentin in der Handelsblatt-Redaktion in London. Terror in Zeiten des Umbruchs, Großbritannien vor der Wahl und vor dem Brexit, unser Thema heute Abend in HR2 der Tag. Der Anschlag in Manchester überschattet da nun vieles. Getroffen hat es eine Stadt, die Merle Streck für eine der coolsten britischen Städte überhaupt hält. Bis vorgestern hat sie dort ganz unbeschwert und ausgelassen dem Studentenleben gefrönt.
Das Schöne an Manchester ist seine Überschaubarkeit. Auch ich habe mir die Stadt erlaufen. Vom Zentrum und Piccadilly, ja, es gibt auch ein Piccadilly bei uns, sind es nur ein paar Schritte bis Chinatown, das fließend ins Finanzzentrum übergeht, das wiederum ans Gay Village grenzt. Die prunkvolle Haupteinkaufsstraße Market Street läuft einerseits am renovierten Arndale Center entlang und streift gleichzeitig die schrillen und bunten Vintage- und Tattoo-Läden des Northern Quarters, eine meiner Lieblingsecken. Sie ist geprägt vom typischen Mancunian-Style, sowohl von den Läden als auch von den Leuten. Ich nenne es mal Homeless-Chic, ein ungewöhnlicher, aber doch irgendwo attraktiver Kleidungsstil mit übergroßen Hemden, neonfarbenen Sportjacken aus den 80ern und aufgerollten 90er-Jeans. Das Northern Quarter ist ein alternatives Viertel, am besten vergleichbar mit Shoreditch in London und der Schanze in Hamburg. Ich will später in einer Band spielen und Musiker werden, erzählte mir ein leicht oder vielleicht doch schwer angetrunkener Bargast, einen Arm um seine Freundin geschlungen, die ihn stolz anlächelte. Sowas hört man hier oft. Und warum sollte er es nicht schaffen? Manchester ist für seine Musikszene und Rocklegenden wie Oasis, The Smiths und Joy Division weltberühmt. Die Blüte wird als Manchester erinnert. Aus dieser Zeit stammt auch der schöne Satz "And on the sixth day God created Manchester". Der Spruch ist eine Art inoffizielles Stadtlogo.
Merle Streck, eine Studentin, aufgewachsen in New York und Hamburg, über Manchester vor dem Anschlag. Notiert hat sie ihre Eindrücke für den Stern. Sie hören HR2 der Tag. Großbritannien könnte ja gut ein bisschen Ruhe gebrauchen. Der Terroranschlag, der das Land aufwühlt, nur 2 Monate nach dem Autoattentäter auf der Westminster Bridge. Eine nervöse Anspannung hat sich über das Land gelegt, sagen Beobachter. Denn die Briten spüren wohl intuitiv auch, der Brexit wirft eine viel größere Frage auf. Die Frage nach dem Selbstverständnis und der Selbstverortung. Wer wollen die Briten sein nach dem Abschied von der EU? Unruhe auch deshalb, weil nun schon wieder gewählt wird. Zum 3. Mal innerhalb von 2 Jahren. Erst das Schottland-Referendum von 2014, dann die Parlamentswahlen von 2015, schließlich das Brexit-Referendum von 2016. Trotzdem stürzt May ihr Land und ihre Tories nun in einen neuen Wahlkampf mit einem Wahlprogramm, das uns Jens-Peter Marquardt erläutert.
Es bleibt dabei, die britischen Konservativen nehmen Kurs auf einen harten Brexit, auf einen kompletten Austritt aus der Europäischen Union und damit auch auf das Ende der Mitgliedschaft im europäischen Binnenmarkt und in der Europäischen Zollunion. Die Parteichefin und Premierministerin Theresa May wiederholte bei der Vorstellung des konservativen Wahlprogramms, es werde kein Halb drinnen und Halb draußen geben.
We do not seek to fudge this issue, to be half in and half out of the EU.
Klar auch ihre Ansage in Sachen Einwanderung. Die freie Zuwanderung für EU-Bürger nach Großbritannien werde mit dem Brexit enden. Die Zahl von 270.000 Zuwanderern pro Jahr, davon die Hälfte aus den Ländern der EU, sei viel zu hoch und müsse unter 100.000 gedrückt werden, so die erneute Ankündigung der Konservativen in diesem Wahlprogramm.
Es ist richtig, dass wir die Nettozuwanderung auf ein erträgliches Niveau zurückführen, also auf einige 10.000 pro Jahr beschränken, wegen des Drucks, den diese Zuwanderung besonders auf Geringverdiener ausübt. Eine starke Zuwanderung kann die Löhne drücken, kann andere Menschen aus ihren Jobs verdrängen und belastet außerdem den Sektor der staatlichen Dienstleistungen.
Und also puts pressure on public services.
EU-Bürger werden also in Zukunft Visa brauchen, wenn sie nach dem Brexit in Großbritannien arbeiten wollen. Branchen, die besonders auf Ausländer angewiesen sind, wie das Gesundheitssystem oder der Hightech-Bereich, sollen bei der Visavergabe aber bevorzugt werden. Gleichzeitig wollen die Konservativen es für die britischen Unternehmen teurer machen, Ausländer zu beschäftigen. Die Abgabe, die sie für jeden beschäftigten Ausländer zahlen, soll verdoppelt und in Zukunft auch auf EU-Ausländer ausgeweitet werden. Beim Referendum vor einem Jahr hatte die Frage der Einwanderung eine große Rolle bei der Entscheidung der Briten für den Austritt aus der EU gespielt. Dieses Wahlprogramm der Konservativen wird mit großer Sicherheit auch Regierungsprogramm werden. Alle Umfragen sagen einen klaren Sieg der Konservativen bei der Unterhauswahl am 8. Juni voraus.
So join me on this journey.
Begleiten Sie mich auf dieser Reise, auf der ich Großbritannien anführe. Stärken Sie meine Hand, wenn ich für Großbritannien kämpfe. Und stehen Sie an meiner Seite bei dem, was ich für Großbritannien erreichen werde.
Stand with me as I deliver for Britain.
Also nochmal kurz zusammengefasst, ein zentraler Punkt des konservativen Wahlprogramms ist, die Zahl der Einwanderer soll von an die 300.000 auf unter 100.000 sinken. Denn Einwanderer, sagt May, drücken die Löhne und erhöhen den Druck auf das Sozialsystem. Anthony Gleese, britischer Zeitgeschichtshistoriker und Politologe, Professor an der University of Buckingham. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Glees, das alles klingt nach Einschnitten, die im Zuge des Brexits kommen, aber das klingt auch nach dem Brexit als Deckmantel für Nationalismus.
Ich glaube, das ist richtig, aber es ist auch komplizierter als der reine Nationalismus. Frau May muss verschiedene Sachen in einem Topf stecken und die Sachen gehören eigentlich nicht zueinander. Wir haben gerade gehört, wie Frau May gesagt hat, seien zu viele Einwanderer in Großbritannien, der Druck auf den Sozialsystem sei zu groß. Aber sie hat nicht gesagt, 25% von den Leuten, die in unserem Gesundheitssystem arbeiten zum Beispiel, sind nicht Briten. Und auch in unserem die Wirtschaften und andere Dienstleistungsgesellschaften gibt es sehr viele Nicht-Briten, die arbeiten und sehr viele, die aus der Europäischen Union hier arbeiten. 2-3 Millionen zum Beispiel. Es gibt dann auch große Firmen wie BMW zum Beispiel, die aus Großbritannien fliegen werden, wenn wir wirklich hundertprozentig aus dem Binnenmarkt fliegen und aus der Zollunion.
Deswegen macht also diese Perspektive ja auch eben vielen Unternehmen so große Sorge. Jetzt bietet der Brexit Theresa May die Möglichkeit, die Geschicke des Landes umzulenken, nach innen wie nach außen, also das Land im Zuge des Brexits gleich mit umzubauen. Sie verspricht da mehr Geld für den nationalen Gesundheitsdienst, bessere Ausbildungsbedingungen, Arbeitsbedingungen, höhere Löhne, sinkende Energiepreise. Das ist eigentlich ganz schön links für eine Konservative.
Sie will eine Volkspartei aus der konservativen Partei machen. Das ist eine der sehr vielen Ironien im Brexit und auf der Einfluss von Brexit auf die Tories. Denn Frau May muss nicht nur mit den Nationalisten, den Parafaschisten, die für Nigel Farage und im UKIP waren, eine Partei machen. Sie muss auch für die 38% der Tories, die für einen Verbleib in der Europäischen Union waren, die am Binnenmarkt, das war ja eine Erfindung von Margaret Thatcher, die muss Biden in einem Topf stecken, da ist es wirklich sehr schwierig. Nun, ich bin Politologe und wenn ich ein bisschen zynisch mir diese großen Versprechungen anhören, dann müssen Sie das mir bitte entschuldigen. Aber wenn Frau May meint, aus diesem zerrissenen Land, wo die Leute völlig satt sind mit Wahlen, mit Politikern, mit Spesenaffären und, ein vereinigtes Königreich im Nu machen kann, das nicht nur vereinigt ist, sondern auch wirtschaftlich gedeihen kann, dann bin ich wirklich eine Banane und kein Politologe.
Die Gesellschaft ist gespalten. Von den Abgehängten haben wir vorhin gehört bei Frau Slotschik. Es gibt aber auch eben die andere Hälfte der Gesellschaften, vor allen Dingen die jungen Leute, die keinen Brexit wollten. Der Eindruck ist, May ignoriert diese Gruppe, bindet die nicht mit ein. Dann wäre das doch eigentlich die perfekte Vorlage und Ausgangslage für die Opposition. Wo ist die denn?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Wo ist die Opposition? Es ist wahr, dass gerade in Sachen Sozialpolitik Frau May sich sehr unbequem fühlt. Sie hat lauter Fehler auch im Fernsehen gemacht, wo sie über Sozialpolitik interviewt wurde.
Welche Fehler sind das?
Sie hat wenig Erfahrung von Sozialpolitik und wenig Erfahrung von auswärtigen Politik. Man würde meinen, da sitzt Labour drin. Was sagt Jeremy Corbyn? Der spricht die ganze Zeit über seine Verhandlungen mit der ERA, also mit den irischen Terroristen, die er romantisiert. Und gerade in dieser Zeit, wo wir wieder in Großbritannien einen Terroranschlag erlebt haben, von jemandem zu hören, der meint, mit Terroristen könnte man an einem Tisch sitzen und irgendwie eine bessere Zukunft ausplaudern, ist irrsinnig. Und die Liberaldemokraten, was versprechen Sie den jüngeren Mann? Eben, dass Haschisch überall verkauft werden soll. Es ist möglich, dass junge Leute, die keinen Brexit wollen, die eine europäische Zukunft für sich haben wollen, dass Meinungsumfrage beweist das ohne Zweifel, dass sie sich mit Corbyn begnügen oder mit den Liberaldemokraten. Aber ich glaube, wir können sagen, die jungen Wähler haben keinen Platz zurzeit in Großbritannien nach Brexit. Das ist fürchterlich.
Also sie haben eigentlich keine politische Heimat mehr. Bleiben wir nochmal bei Labour. Das ist diese alte Arbeiterpartei. Die bekommt gerade nicht so richtig den Fuß auf den Boden, dümpelt vor sich hin, erwartet einen historischen Tiefstand. Den Vorsitzenden Jeremy Corbyn haben Sie schon angesprochen, britische Medien. Einige sagen, im Grunde ist der unwählbar, radikal links. Hat Labour da einen Fehler gemacht, eine solche Person aufzustellen?
Ich glaube, mit Labour ist es eigentlich ziemlich einfach, was geschehen ist. Seit Jahren, seit mehr als 20 Jahren, versucht eine harte, kommunistische, trotzkistische, inspirierte Linke in die Labour Party sich einzuwickeln und die Partei für sich zu nehmen.
Sie
die
hauen ja richtig drauf.
Bitte?
Sie hauen ja richtig drauf.
Ja, das stimmt. Sonst hätte es keinen Sinn, Politologe zu sein. Aber diese Unterwanderung von Labour ist jetzt komplett. Sie ist so. Ich glaube nicht, dass es eine Mehrzahl von Briten gibt. Auch die Leute, die gegen den Brexit waren, dass die zu dieser linksliegenden Labour-Partei hinströmen werden. Besonders natürlich war Jeremy Corbyn nie für die Europäische Union war, immer dagegen war und jetzt gesagt hat, er sei auch klar für den Brexit. Also die jungen Leute, die eine Zukunft, eine europäische Zukunft, die sind wirklich, wie Sie sagen, ohne Heimat, sind heimatlos. Und in die innere Emigration werden die wahrscheinlich gehen müssen.
Also die Opposition ist mit sich selbst beschäftigt, jeder kämpft da irgendwie jeweils um was anderes und dann dürfte ein Wahlsieg von May nicht nur wahrscheinlich sein, sondern wohl auch noch deutlich ausfallen. Das war die Lage vor 2 Tagen. Dann kam der Anschlag von Manchester. Was bedeutet der für die Wahlen? Werden sich die Briten im Angesicht der Gefahr hinter May versammeln?
Die Briten sind sehr labil zurzeit. Sie sind wegen die vielen Wahlen, wegen dem Brexit-Referendum und jetzt dieses fürchterliche Anschlag. Es ist ein Anschlag, seinesgleichen noch nicht in Großbritannien. Da wurde Kinder gezielt. Kaltherzig wollte der Terrorist sich auf Kindern zielen und die mit einer Bombe zerstört, die er machte, um die Leute fürchterliche Verwundungen zu geben. Was werden die Wähler machen? Auf der einen Seite ist Frau May, sie sagt, ich glaube an die Stärke, ich glaube an die Sicherheit, ich glaube sogar, dass in Sicherheit wir immer noch gute Europäer sein müssen. Das hat sie ganz wortwörtlich gesagt. Und dann auf der anderen Seite Jeremy Corbyn, Labour, der sagt, ja, er hatte so viel Erfolg mit der IRA, also mit Terroristen. Ich glaube, jetzt, obwohl Frau May viele Fehler macht, sind die Fehler, die sie macht, im Vergleich zu dem großen Fehler, den Labour gemacht hat, in dem Jeremy Corbyn an die Spitze gesetzt hat, unvergleichbar. Und ich rechne immer noch mit einem großen Wahlsieg von Theresa May.
Anthony
Und dann
Cleese.
Müssen wir sehen, wie der Brexit aussieht.
Anthony Cleese von der University of Buckingham, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Vorgestern war die Welt noch anders für die Menschen in Manchester. Bei vielen sitzen Trauer und Schock heute noch tief. Manchester früher, was war das für eine Stadt? Was ist das für eine Stadt und was bleibt das für eine Stadt? Dazu nochmal die junge Autorin Merle Streck, geschrieben im Stern.
Es wird also oft gesagt, dass Manchesters eher linke politische Orientierung auf Marx und besonders Engels zurückgeht. Das kann schon sein. Ich wüsste gerne, was die beiden über unsere großen Fußballvereine denken würden. United und City sind das exakte Gegenteil von arbeitender Klasse und eher das Symbol von modernem Manchester-Kapitalismus. Mich hat das Fußballfieber hier noch nicht angesteckt. Ich muss aber gestehen, dass Manchester für Fußballfans ein besonderes Erlebnis sein kann. Es ist die Hauptstadt des englischen Fußballs und im Herzen der Stadt liegt das National Football Museum mit Relikten aus einer Zeit, als England offenbar auch mal Weltmeister war. Wie Ian Brown, der Leadsänger der Stone Roses, so schön sagte, Manchester's got everything except a beach. Manchester hat alles außer Strand. Das trifft es ganz gut. Ein Strand fehlt tatsächlich, aber sonst haben wir alles. Vor allem haben wir hier einen besonderen Menschenschlag. Es gibt dieses Stereotyp über die Menschen in England. Es geht so, je weiter nördlich man kommt, desto freundlicher werden die Menschen. Ich glaube, dass das stimmt. Die Mancunians, und darauf dürfen sie stolz sein, sind gelassen und locker und lustig und schräg. Sie sind mit einem Wort wunderbar.
Und sie werden in all diesen positiven Charakterzügen jetzt gerade sehr gefordert und stehen beisammen, wie wir am Anfang der Sendung gehört haben. Großbritannien insgesamt will zusammenhalten, kennt das ja auch schon, hat eine leidvolle Erfahrung mit Terror, war schon einige Male dessen Ziel, denken wir an die Autobomben der IRA oder Selbstmordattentate in U-Bahnen. Der Wahlkampf pausiert, ein Zeichen der Pietät. Aber dann geht es bald weiter. Viel Zeit ist nicht mehr bis zu den Neuwahlen und den anschließenden Brexit-Verhandlungen. Brexit means Brexit, hat Theresa May uns schablonenhaft eingehämmert. Allerdings ist daraus dann sogar ein harter Brexit geworden. Raus aus allem, dem Binnenmarkt und der Zollunion. Tatsächlich gibt es in Brüssel aber doch noch den ein oder anderen Insulaner, der über diese Entwicklung not amused ist. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Auch in Brüssel gibt es noch Briten, die nicht für den Brexit sind. Der EU-Abgeordnete Sir Graham Watson gehört dazu. Wenn am 19. Juni die Verhandlungen beginnen, würde in Gedanken auch die britische Königin immer mit am Tisch sitzen. Die habe der Premierministerin als Verhandlungslinie eingeschärft.
Sie mussten dieses Königreich zusammenhalten.
Aber das könnte schwer werden.
Brexit means Brexit. Aber wenn das der Fall ist, dann ist es auch der Fall für Schottland, dass Remain means Remain.
Und Theresa May?
Sie weiß auch, es kann sein, dass es nicht möglich ist.
Am Ende könnte das über den Brexit entscheiden und nicht sonst.
Ça va pas être business as usual, hein?
Keine ganz alltägliche Aufgabe für den EU-Chefunterhändler Michel Barnier.
Je suis partisan d'une grande transparence.
Ich bevorzuge größte Transparenz bei den Verhandlungen, mahnte Barnier denn auch vorsorglich. Für ihn ist der Brexit unaufhaltsam, egal ob das britische Königreich zusammenhält oder nicht. Ein Scheitern der Verhandlungen.
Voilà, ce n'est pas mon option. Mon option est de réussir.
Für Barnier keine Option. Für ihn geht es um Erfolg, also um eine geordnete, einvernehmliche Scheidung. Der erste große Verhandlungsbrocken.
Citizens first.
Welche Rechte haben EU-Bürger auf der Insel? Was dürfen britische Bürger noch in der EU? Erst wenn das geklärt ist, geht es um die Zukunft. Barnier winkt schon mit einem Angebot, das die Streitlust der Briten dämpfen soll. Ein Freihandelsabkommen mit der EU sei möglich. Das wünscht sich vor allem die britische Wirtschaft. Der Handel mit der EU würde dadurch enorm vereinfacht. Davor soll der Streit ums Geld beigelegt werden. Brüssel droht mit einer gepfefferten Abschlussrechnung. Der britische Außenminister Boris Johnson macht eine Gegenrechnung auf, erhebt Anspruch auf einen Teil der Brüsseler EU-Immobilien. Der Brexit,
a titanic success.
Ein riesiger Erfolg. Ob das so sein wird, völlig offen. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker will kämpfen.
Wir machen weiter.
Und richtete sich unlängst sogar auf neue Sprachgepflogenheiten in Brüssel ein. Ohne die Briten.
Slowly but surely English is losing importance.
Eine wichtige Frage bleibt. Lässt sich der Brexit am Ende doch noch stoppen? Der britische EU-Abgeordnete Sir Graham Watson kann sich das durchaus vorstellen. Theresa May könnte irgendwann sagen,
das ist zu schwierig, das können wir nicht. Unsere Wirtschaft ist schon schwächer als früher.
Wenn, dann sollte sich das die britische Premierministerin besser früher als später überlegen, falls sie die Parlamentswahlen gewinnt. Auf keinen Fall sollte sie damit zu spät rausrücken.
Dann bringt Großbritannien Europa in eine sehr schwierige Lage, wo alle Mitgliedstaaten viel investiert haben, um diesen Prozess durchzubringen. Und dann an der Ende sagt Großbritannien, ja, aber das wollen wir nicht.
Am Ende würde auch in einem solchen hypothetischen Fall die EU keine andere Wahl haben, als die Briten zu entlassen.
Nikolai von Ondarza ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe EU-Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ich habe ihn gefragt, denken Sie, so tickt Theresa May? Sie ist doch bekannt für ihre Disziplin und dafür, Dinge zu Ende zu bringen, komme, was wolle.
Ich glaube, auch die Signale, die wir von ihr gesehen haben, gehen genau in die andere Richtung. Sie hat sich bisher auf einen harten Brexit festgelegt. Das heißt, sie hat gesagt, sie will Großbritannien nicht nur aus der EU, sondern auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion führen. Und da auch die Labour-Partei mittlerweile den Brexit akzeptiert, sehe ich eigentlich eine solche Rückkehr vom Brexit als extrem unwahrscheinlich an.
Wir haben gehört, wie Brüssel da alle möglichen Spitzen gegen Großbritannien abfeuert. Zum Beispiel wieder der EU-Kommissionspräsident abfällig erklärt, dass die englische Sprache ihre Bedeutung verliert. Dann gab es noch das Dinner in der Downing Street, dessen Einschätzung der FAZ durchgestochen wurde, wo Juncker sagte, er sei 10-mal skeptischer als zuvor. Man konnte rauslesen, May ist unnachgiebig und weltfremd. Wird diese Scheidung jetzt ein Rosenkrieg?
Ich glaube, es ist kaum zu verhindern, dass das ein sehr konfliktträchtiger Prozess wird. Die Positionen von Großbritannien und der EU liegen meilenweit auseinander. Und die EU hat natürlich ein Interesse daran, dass Großbritannien nicht zu gut aus der EU austreten kann, denn das würde ja immerhin auch Nachahmer anreizen. Auf der anderen Seite will Großbritannien alles daran legen, um wirtschaftlich noch erfolgreich daraus hervorzugehen. Deswegen erwarte ich wie bei jeder Scheidung, dass wenn man sich an den Tisch setzt, dass dann schon die Folterinstrumente ausgeholt werden und beide Seiten versuchen, das Maximum aus den Verhandlungen herauszuholen.
Theresa May hat ja harsch darauf gekontert und ihrerseits dann gesagt, es ist ziemlich klar, dass die EU versucht, sie selbst zu diskreditieren, um damit die Wahlen zu beeinflussen. Halten Sie das für wahrscheinlich?
Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Die EU hätte kaum Instrumente, um die britischen Wahlen zu beeinflussen. Aber es ist für Theresa May natürlich innenpolitisch ein interessantes Argument. Sie kann sich darstellen als die Kämpferin im nationalen Interesse gegen Brüssel. Und wir sehen schon bei den Umfragen, dass es wirkt. Sie hat quasi fast alle Stimmen der früheren UK Independence Partei aufgenommen. Und ich glaube, das wird ihr ermöglichen, einen sehr deutlichen Wahlsieg einzufahren.
Die Wahlen stehen vor der Tür. Wenn sich May klar durchsetzt, macht das die Sache für die EU einfacher oder schwieriger?
Das bleibt noch abzuwarten. May hat aktuell eine sehr, sehr knappe Mehrheit, kann also von den harten EU-Gegnern in der eigenen Partei leicht unter Druck gesetzt werden und sie hofft, bei den Wahlen eine deutlich größere Mehrheit zu bekommen. Aber was ich immer sage, sie führt diesen Wahlkampf mit dem Versprechen, hart zu verhandeln und keinen Zentimeter auf die EU zuzugehen. Und das hat sie auch ihrer eigenen Partei und dem Land versprochen. Ich erwarte also eher, dass sie nach den Wahlen weiterhin kompromisslos auftreten wird und wir zum Auftakt der Verhandlungen einen großen Konflikt erleben werden zwischen der EU und eben einer konservativen Regierung, die sich jetzt erstmal in ihrem harten Brexit-Kurs bestätigt sehen wird.
Die EU sagt ja, wir sind startklar für die Brexit-Verhandlungen und wir werden auf gar keinen Fall über ein Gesamtpaket mit London verhandeln, sondern die Punkte aufdröseln. Erst geht es um die Rechte der EU-Bürger und die Frage des Geldes. Dann winkt vielleicht in einem zweiten Schritt das Freihandelsabkommen, also strengt euch an. Nun sieht Theresa May das allerdings ganz anders und droht, no deal for Britain is better than a bad deal. Und dann platzen dann die Verhandlungen direkt?
Es ist ganz normal, dass beide Seiten jetzt erstmal mit Extremforderungen reingehen und dann wird man sich schrittweise annähern müssen. Die Frage ist, wie das Verhältnis ist. Die Briten sehen sich auf Augenhöhe mit den 27 anderen EU-Staaten insgesamt. Die EU sagt aber, wir als große Europäische Union können Großbritannien diktieren, was am Ende rauskommt. Und dieser Konflikt, der wird sich eben über den Sommer abspielen. Und da würde ich erwarten, dass diese Drohung mit dem No-Deal immer wieder kommt. Am Ende ist aber wirtschaftlich kein Deal für Großbritannien wesentlich teurer als für die anderen europäischen Staaten. Deswegen glaube ich, dass es eher nur bei der Drohung bleibt.
Großbritannien hatte mal eine große Tradition als weltoffene, tolerante Nation. Jetzt geht es um Abschottung. Die verkauft May ihren Landsleuten allerdings als Global Britain und die Absage an die EU als nationale Wiedergeburt. Wenn sie diesen Weg beschreitet, wie könnte dann das Verhältnis der beiden, sagen wir mal, in 30 Jahren ausschauen?
Ich kann mir am Ende eines langen, schwierigen Wegs durchaus vorstellen, dass wir bei dem ankommen, was Theresa May ein Deep and Special Partnership, also eine tiefe und enge Partnerschaft mit der Europäischen Union nennt, wo also Großbritannien außerhalb der EU bleibt, tatsächlich nicht im Binnenmarkt ist, aber es Kooperation über ein Freihandelsabkommen und Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Um dahin zu kommen, müssen wir aber erstmal durch diese schwierigen Verhandlungen kommen. Aber in der Perspektive 30 Jahre bin ich mir sicher, dass diese Partnerschaft dann existieren wird.
Wir haben ja heute Abend auch viel berichtet über Manchester. Nach diesem Anschlag gab es viele Solidaritätsadressen aus ganz Europa. Denken Sie, es könnte vielleicht in dieser Situation dann auch passieren, dass die Bindung zwischen der Insel und der EU durch den Anschlag verstärkt wird?
Ich glaube, die persönlichen Bindungen zwischen Briten und anderen Bürgern aus anderen EU-Staaten sind weiterhin sehr, sehr stark. Ich glaube, wo es eher einen Einfluss haben wird, ist auf die Frage der Kooperation in der Außen- und Sicherheitspolitik, etwa beim Austausch von Daten zur Bekämpfung des Terrorismus. Hier ist durch den Anschlag nochmal deutlich geworden, diese Herausforderungen sind grenzüberschreitend und auch außerhalb der Europäischen Union bleibt Großbritannien in Europa und auch dann wird diese Kooperation gebraucht. Von daher bin ich zumindest etwas optimistisch, dass das unterstreicht, dass bei allen Streitigkeiten und bei allem Rosenkrieg am Ende des Tages eben beide Seiten doch daran Interesse haben, wieder stabile Beziehungen zwischen EU und Großbritannien hinzubekommen.
Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Terror in Zeiten des Umbruchs Großbritannien vor der Wahl. Das war unser Thema heute Abend, den HR2 der Tag. Und nach der Wahl folgt dann der Brexit, die wohl größte politische Umwälzung auf der Insel seit dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht hilft in dieser Situation ein Ratschlag des EU-Unterhändlers Michel Barnier, ein passionierter Bergwanderer. Er hat einmal gesagt, im Gebirge lernt man einen Fuß vor den anderen zu setzen, weil der Weg steinig sein kann. Wichtig ist, den Gipfel immer im Blick zu haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pirot. Thank you.